Tilman Allert, Sie sind Soziologe und Seniorprofessor an der Uni Frankfurt am Main, aber kein Bewohner des Elfenbeinturms, denn Sie schauen auf unseren Alltag, auf die ganz normalen Dinge des Lebens und Sie publizieren auch in Tageszeitungen, sprechen in Literaturhäusern. Eines pries Sie sogar an mit der Formulierung, Ihre Texte seien wie Plaudereien, gut genießbar wie Sahnebonbons. Soziologie als Lutschbonbon, ist das für Sie, also eine steile Formulierung natürlich, ist das für Sie eher eine Beleidigung oder ein Ansporn?
Ja, doch wohl eher das Letztere, wenn die Soziologie wahrgenommen wird als eine Disziplin, die erstens nicht Cassandra-Rufe von sich gibt, zweitens auch verständlich ist und drittens sich nicht darauf beschränkt, irgendwelchen Leuten im Abstand von 3 Monaten Fragen zu stellen, dann fühle ich mich da sehr gut verstanden, wenn das Ganze sozusagen als ein genießbares Bonbon verstanden wird.
Wunderbar. Wir haben viele schöne Themen zu verhandeln, von den Royals, von Zoff in Buckingham Palace, über Mode bis zum Latte Macchiato. Doch wegen der Aktualität sollten wir uns zunächst dem alles dominierenden und eher ernsten Corona-Thema widmen. Frage an den Menschen, Tilman Allert, nicht an den Forscher. Wie geht es Ihnen in dieser sehr speziellen Zeit?
Ja, wie so vielen Menschen geht es nicht gut, weil man doch in einer Kultur der Geselligkeit sich bewegt und darin gerne bewegt. Und diese Geselligkeiten sind ja nun auf ein Minimum geschrumpft. Und insofern leide ich auch unter der Zumutung dieser Situation. Und das bezieht sich auch auf mein professionelles Selbstverständnis. Also wenn man sich als ein Hochschullehrer versteht und dann in seiner eigenen Bude hockt und nichts anderes tut, als in ein Kameraauge zu gucken, in der Suggestion, man hätte dann sozusagen eine Seminarsituation vor sich. Das ist außerordentlich anstrengend.
Sie sind ja normalerweise sehr aktiv und unterwegs. Sie halten Gastvorträge überall in Europa. Sie nehmen Gastprofessuren wahr an schönen Orten wie Tiflis im Kaukasus. Jetzt müssen auch Sie zu Hause bleiben. Zusätzlich eine Schwierigkeit?
Ja, das ist eine Schwierigkeit, weil das Zuhause natürlich komfortabel ist in dem Maße, in dem es eine Gelegenheit gibt, dieses Zuhause auch zu verlassen. Also sozusagen das moderne Leben lebt sozusagen von einer wunderbaren Balance zwischen außer Haus stattfindender Treffen oder Zusammenkünften und der Situation im Haus. Und das ist eben alles geschrumpft. Und ich habe das ja mal verglichen mit der höfischen Gesellschaft. Also wir sind sozusagen in einer Starre, in einer kommunikativen Starre gezwungen und sind das einfach gar nicht gewohnt.
Das große Zimmertheater haben Sie es, glaube ich, auch genannt. Also dieses Isoliertsein, dieses zurückgeworfen werden auf die Privatsphäre.
Ja, es ist sozusagen eine Art erzwungene Selbstreflexion. Nun, Selbstreflexion hat noch nie jemand geschadet und es irritiert nur, wenn es eben erzwungen ist. Und es kommt mit hinzu, dass, wenn Sie Corona eben ansprechen, dass wir es bei Corona eben mit einer im Prinzip nicht zurechenbaren Situation zu tun haben. Also nicht zurechenbar, da könnte man auch sagen, es ist eine Art Schicksal, es ist eine Heimsuchung eben für vernünftige Menschen, nicht etwa etwas Chinesisches, sondern es ist etwas, mit dem wir konfrontiert sind. Und ja, das ist praktisch gar nicht aushaltbar.
Wie finden Sie die Corona-Politik der Bundesregierung, der Landesregierungen? Finden Sie das vernünftig oder schlagen Sie sich auf die Seite der Querdenker, der sogenannten? Das würde mich überraschen, aber ich stelle die Frage.
Nein, um Gottes Willen. Was mich daran etwas irritiert, ist, dass wenig gesehen wird, wie es sich um eine objektive Schwierigkeit der Situationsbewältigung handelt. Die geht bis in die Eliten, also bis in die politischen Eliten. Das ist das eine. Das kann man ja sehen, wenn man die deutsche Situation mit anderen Situationen vergleicht.
Sie meinen, es gibt kein Handlungsmuster? Wir müssen die Lösungen immer wieder neu entwickeln?
Ja, wir hören ja bei den Betroffenen, also Spahn oder auch die Kanzlerin, hören wir ja, und das ist nicht zufällig, hören wir immer, wir haben gelernt. Also das ist sozusagen eine hohe Komplexität. weil man nicht irgendwie sagen kann, wir machen jetzt die und nicht die Steuerpolitik, sondern es ist ein Schlingern und ein Schlingern in einer bedrohlichen Situation. Und also ich möchte keinen Tag mit denen tauschen. Und Ihre Frage, ja, wie kann man das beurteilen? Beinahe könnte es uns gar nicht besser gehen als mit den Maßnahmen und den Regeln, die so ja von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat entschieden sind. Das ist verglichen mit anderen Ländern eigentlich nicht anders als bewundernswert.
Sie haben gesagt, es ist die Stunde des Journalismus. Es ist vielleicht aber doch auch noch mehr die Stunde der Wissenschaft. Die Virologie ist sichtbar wie selten. Wir lernen, dass Wissenschaftler ständig lernen, dass Irren dazugehört zum täglichen Geschäft und dass man dann weiterkommt, neu ansetzt. Ich würde mal sagen, die ganze Republik fiebert mit bei diesem Trial-and-Error-Verfahren aus den verschiedensten Gründen. Es ist doch so, dass eben auch die Wissenschaft wieder in eine ganz andere Wertschätzung kommt, oder sehen Sie das anders?
Ja, das ist richtig. Wir haben eine Komplexität, die dadurch zustande gekommen ist, dass wir eine extrem zugespitzte Deutungshoheit der Virologie haben. Und auch die Virologie ist eine, Sie haben es angesprochen, ist eine Wissenschaft, und alle Wissenschaften sind hypothetisch. Also Wissenschaften ohne Strittigkeit, das kann man gar nicht denken.
Ja, und Sie als Soziologe melden sich da ja durchaus zu Wort. Sie beobachten, was diese ganzen Veränderungen mit uns machen. Sie haben in der FAZ neulich einen längeren Artikel zur Maske geschrieben. Die Maske lässt uns erstarren, heißt es da, Tillmann Allert. Wieso eigentlich? Es ist ja eigentlich ein kleines Stück Zellstoff oder Stoff, bedeckt Nase, Mund und Kinn. Und warum hat dieses kleine Stück so große Auswirkungen? Lässt uns erstarren, klingt ja irgendwie negativ.
Ja, da muss man zurückgehen auf das, was normal ist an der menschlichen Kommunikation. Und für die menschliche Kommunikation ist erstmal sozusagen der Sprachgebrauch bestimmt, dann aber auch...
Aber sprechen können wir ja mit der Maske.
Sprechen können wir noch, aber warten Sie ab. Die Frontalität des Gesichtes spielt für die Kommunikation und für die Bewältigung von Mehrdeutigkeiten, die im Sprechen unvermeidbar auftauchen, spielt hier natürlich eine große Rolle. Also wir kommentieren gleichsam mimisch und gestisch und wie gesagt mit der ganzen Frontalität unseres Gesichts kommentieren wir das, was wir sprechen. Und da wird nun ein ganzes Stück einfach, wie soll man sagen, verkleidet, hinter einer Maske gesteckt, und man kann es sich so vorstellen, damit verliert die menschliche Kommunikation ihr Elastizitätspotenzial, so könnte man es nennen. Und auch noch durch den Umstand, dass wir dem Gegenüber jetzt in dieser Corona-Situation, und das für Kommunikation eigentlich total ungewöhnlich, mit einem Verdacht begegnen. Also der Verdacht hängt gleichsam in der Begegnung der Menschen untereinander, und das gilt eigentlich nur für Zwangssituationen.
Also der Verdacht, angesteckt zu werden.
Der Maske Verdacht, angesteckt zu werden.
Das ist ja auch ein Utensil der Kriminalität, aber damit haben wir es ja jetzt nicht zu tun, sondern es geht
richtig
hier eher um den hygienischen
Aspekt. Richtig, also der Verdacht ist gleichsam gezwungen oder erzwungen, aber die kommunikative Seite dieses Erzwungenen, darin liegt ja gerade die Belastung, unter der wir alle stecken, die kommunikative Seite ist eben, dass das Gegenüber praktisch mit einem Verdacht von vornherein belegt ist. Und auch das bedeutet ja, ich muss mich zurückhalten. Ich kann nicht sozusagen in einer Frische, in einer Unmittelbarkeit auf das Gegenüber zugehen. Mich hat eben sehr beeindruckt, ganz zu Beginn der sogenannten Corona-Krise gab es ja mal einen Bericht aus Italien, wo eine Krankenschwester also sehr anschaulich und anrührend davon erzählt hat, dass sie einen Patienten, den sie in den Tod hat begleiten müssen, mit ihrem Blick nicht das Lächeln mit auf den Weg hat geben können. Ja, das ist doch unglaublich. Also das ist extrem dramatisch, und das kann man verlängern in unserer Alltagskommunikation. Die ist eben auf eine ganz besondere Weise eben belastet, und insofern unterliegen wir alle einer Anstrengung, bei der wir uns nur danach sehnen, dass dieser Spuk irgendwann einmal vorüber ist.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit dem Soziologen Tillmann Allert. Herr Allert, wir brauchen jetzt ein bisschen Ablenkung und schauen mal gerne auf das britische Königshaus. Wir blättern jetzt kurz in der Regenbogenpresse. Die Royals, Meghan und Harry, der Zoff in Buckingham Palace. Warum interessiert sich ein deutscher Soziologe für das, was wir so ein bisschen verschämt immer beim Friseur oder beim Zahnarzt lesen?
Ja, also das ist mit Theodor Fontane gesagt ein weites Feld, aber vielleicht ein paar Sätze dazu. Erstmal haben wir nicht in Deutschland, aber in etlichen Monarchien haben wir es ja zu tun mit einer Institution, die für eine nationale Gemeinschaft so etwas wie Dauerhaftigkeit verspricht.
Und Regierungen kommen und gehen und die Königshäuser
kommen
bleiben
und gehen
stehen.
Und eine Dauerhaftigkeit über die für Politik grundlegende Strittigkeit hinaus. Das ist das, was Monarchien zunächst einmal leisten. Und wenn man jetzt sich die Frage stellt, wie kriegen die das hin, dann ist die Antwort über Familienverbindungen, also über Allianzen, über die Gründung oder die Rekrutierung von Personen in die Monarchie, über Heiratsbeziehungen. Und dann sind wir schon im Zentrum dessen, was für die Monarchie eben auch, dass sozusagen das der zentrale Raum ist, an dem entschieden wird, ist eine Monarchie innovativ oder erodiert sie, geht sie zugrunde, nämlich die Familienbeziehung. So kommt ein Soziologe auf Familienbeziehung im Königshaus und da ist eben Harry und Meghan eine außerordentlich interessante Konstellation, weil ja auch das ist sozusagen ein Gegenprinzip zur modernen Familie. In der monarchischen Familie wir es zu tun haben mit hierarchischen Beziehungen. Hierarchische Beziehungen, nicht nur in der Eltern-Kind-Beziehung.
Also die Königin ist die Chefin und der Rest
so ist
muss
es.
Folgen.
Und, aber die Hierarchie bezieht sich auch auf die Geschwisterbeziehung. Das ist auch ein großer Unterschied zur Familienbeziehung in der Moderne. Das
also,
heißt,
William ist der Chef von Harry.
Ja, da haben wir die Hierarchie, also da ist die gute Elisabeth, die also irgendwie nicht stirbt, das ist ja wunderbar. Und der Charles ist Zeit seines Lebens arbeitsloser Thronfolger, wenn man so will. Und dann gibt es in der Hierarchie dieser Familie, gibt es dann die nächste Generation, das sind William und Harry. Und Harry in der Thronfolge ist der Sechste. Und jetzt ist interessant, dass er eine Entscheidung getroffen hat, dass diesen gesamten Kosmos mit hohen Verbindlichkeiten für die eigene Lebensführung, Senior Royal ist man nicht einfach so ein schicker Titel, sondern das ist mit extremen Verpflichtungen verbunden, diesem ganzen Kosmos von Verpflichtungen entzieht er sich. Und dann ist für die Soziologie natürlich die Frage, außerordentlich interessant, gelingt das? Kann das gelingen? Nicht?
Ihr Vortrag zum britischen Maxit lief übrigens hier in SWR 2 in der Reihe Die Aula. Er ist noch in der ARD Audiothek zum Nachhören. Unbedingt empfehlenswert. Warum der Titel Maxit? Ist es wirklich ein so großes Drama, dass die eine Katastrophe ähnlichen Ausmaßes wie der Brexit? Ist das ernst gemeint oder ist das eher so eine kleine
Pointe? Nein, da übernehme ich sozusagen eine journalistische Zuspitzung. Wir haben es ja gerade angesprochen. Die Thronfolge, wenn man so will, ist gesichert. Also wir haben immer noch den Charles.
Wir entspannen uns.
Der Charles, der für den Fall aller Fälle steht er bereit. Und wenn er selber nicht bereit ist, dann steht der William bereit. Also natürlich ist das eine nicht so dramatische Konstellation. Aber es ist dennoch wichtig, darüber nachzudenken, wie Institutionen und die Monarchie ist eine zentrale europäische Institution, die vielleicht einen Funktionsverlust erlitten hat, aber sie ist eine zentrale Institution, wie diese Institution ihre eigene Kontinuität sichert und was sie tut, wenn Mitglieder dieser Institution ausbrechen. Und das machten Harry und Meghan, mit großen Risiken. Denn jetzt sind sie, nachdem ja nicht mehr der Senior Royal Titel ihnen gleichsam zur Verfügung steht für den Statusgewinn, um den sie sich natürlich auch bemühen müssen, jetzt sind sie nichts als Prominenz.
Und das es gibt schlimmere Schicksale.
Es gibt schlimmere, ja. Also da kommen wir auf die Soziologie. Die hat das gar nicht unter dem Gesichtspunkt, ist das schlimm oder nicht schlimm, zu beurteilen, sondern sie beobachtet soziale Verhältnisse, soziale Institutionen im Hinblick auf die Frage, wie sind sie zustande gekommen und mit welchen Folgen für die Sozialordnung und mit welchen Folgen für die Menschen sind diese Institutionen verbunden. Und wenn man das so formuliert, tut mir leid, es so sagen zu müssen, dann ist die Frage, ist das schlimm oder nicht, nicht die vorrangige Frage. Natürlich ist das extrem komfortabel, in einer Prominenzsituation zu sein, aber es ist nicht ohne Folgen.
Ein Satz hat mir besonders gut gefallen, ich zitiere ihn: Adel arbeitet nicht, er beschäftigt sich. Ist es das, was uns an diesen Königshäusern fasziniert?
Eine Seite dieser Aktivität ist ja Meinungsverzicht. Also das muss man sich mal in den Kopf tun, in einer modernen Gesellschaft, in der allen Menschen nicht so sehr angesonnen wird wie die eigene Meinung zu diesem und jenem, politische Urteile und so weiter und so fort, sitzen die da im Buckingham Palace und müssen ständig auf dem Balkon stehen, könnte man auch sagen, und ständig Hände schütteln. Also wenn man sich mal die Homepage von diesem guten Charles anguckt, dann wird man da sehen, dieser Mensch hat im letzten Jahr 580 Einsätze gehabt. Er hat 580 Mal Land auf, Land ab die Hände geschüttelt und hat gesagt, you have done a wonderful job. Ja, ist das erstrebenswert? Also ich finde überhaupt nicht. Also insofern, ja, es ist vielleicht eine Fantasie, aber nicht eine Fantasie des guten Lebens.
Tilman Allert, Sie forschen in Frankfurt. Das ist in der Soziologie, in der deutschen Soziologie ein sehr großer Name. Frankfurter Schule, wir denken an Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, die Dialektik der Aufklärung. Wie ist das denn, in solch einer Institution unterwegs zu sein? Oder wie war das für Sie, als Sie dort angefangen haben? War das eher Lust, eher Last, erdrückend, inspirierend oder gleichgültig?
Na, das ist ganz einfach zu sagen. Das war Lust, weil es für mich ein großes Vergnügen ist, eben meine Disziplin zu artikulieren, sie in Forschung zu übersetzen und auch darüber diese ja für alle unglaublich wichtige Frage versuchen zu beantworten, wer sind wir? Und dieses wer sind wir, das impliziert ja zwei Folgefragen, wo kommen wir her, also was ist dieses Deutschland überhaupt und woraufhin entwickelt sich dieses Deutschland? Ja, also und das mache ich also mit großer Leidenschaft und, das haben Sie gefragt, mit großem Vergnügen und habe mich natürlich riesig gefreut, in Frankfurt arbeiten zu können, in einem Milieu, in dem eben die von Ihnen auch schon erwähnten Namen gleichsam eine ewige Attraktivität bedeuten. Und das ist bis heute mein großes Vergnügen.
Sie sind nicht so ganz d'accord mit Ihren großen Vorgängern. Die Sentenz, die sehr bekannte Sentenz von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, die ist irgendwie auf Ihren Missmut gestoßen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe.
Ja, das kann meine Generation und ich denke auch die nachfolgende Generation deswegen nicht so leicht und locker von den Lippen bringen, weil vieles von dem, was bei Adorno in seinen Arbeiten eine Rolle spielt, sich der Exilsituation und der Immigration verdankt und dem Trauma des Holocaust. Und da kann man nicht einfach eine solche Perspektive übernehmen. Die Soziologie, Gott sei Dank, hat sich weiterentwickelt und auch die Perspektive, die ich versuche stark zu machen, ist zwar in gewisser Weise auch auf das, was Adorno gemacht hat, bezogen, aber so eine, ja, ich nenne das gerne so eine Cassandra-artige Selbstdefinition dieser Disziplin würde die Chancen der Disziplin einfach verspielen. Also die Soziologie hat eine enorme Aussagekraft, auch was die gegenwärtigen Voraussetzungen menschlichen Zusammenlebens betrifft. Und da muss man auch sagen, da konnte Adorno gar nicht in dieser Differenziertheit drauf eingehen. Nehmen wir nur also den Klimawandel, der taucht in der Frankfurter Schule so gut wie überhaupt nicht auf, nicht? Als Beispiel.
Es war damals kein Thema. Die Antwort auf die großen Fragen, wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir, suchen Sie gerne forschend auch in der Küche. Warum ist die Küche nicht nur ein toller Ort für Fernsehköche, sondern auch für Soziologen? Was sehen Sie in den Kochtöpfen?
Naja, die Küche ist nun, was könnte man sagen, erst recht zur heutigen Zeit, die ist so immer schon ein Geselligkeits- Zentrum, das ist das eine. In der Küche, also beim gemeinsamen Mahl, denken wir an das Abendmahl, also da ist das sozusagen in einer kulturellen Tradition ja für alle sichtbar. Und das gemeinsame Mahl ist eine komplexe kommunikative Situation, die wir alle in der Komplexität natürlich nicht mehr wahrnehmen. Aber sie erzwingt ja eine wunderbare Balance zwischen Essen und Trinken, trivialerweise, aber eben auch Reden. Und vielleicht noch hinzukommt, Essen, Trinken, Reden und Schweigen. Also darin liegt gleichsam die Kunst. Und von daher ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die Küche so ein Geselligkeitsort oder Zentrum wird. Und dann kommt jetzt noch für die heutige Zeit mit hinzu, dass in der Küche die Menschen glauben, so etwas wie eine kulinarische Expertise unter Beweis stellen zu können. Wie alles in der Welt hat die Soziologie insofern ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten. Und das tue ich.
Gruß aus der Küche heißt eines Ihrer Bücher, bei S. Fischer erschienen. Eine Sammlung von Beobachtungen. Latte Macchiato, ein anderer Band. Sie haben dargelegt, dass Latte Macchiato das Getränk einer ganzen Generation geworden ist. Wieso eigentlich? Warum diese unglaubliche Karriere für eine Melange aus Milch und Kaffee?
Ja, das ist unglaublich. Das ist immer noch faszinierend. Und die Antwort ganz einfach ist, wir haben es hier mit einem Getränk zu tun, das auf eine wunderbare Weise und geschmacklich, wie ich mir habe sagen lassen, ich habe das noch nie getrunken, geschmacklich zwei Phasen der biografischen Entwicklung zur Synthese bringt. Nämlich die Zeit, wo Milch getrunken wird, um das jetzt sehr zu vereinfachen.
Und
die Zeit,
Kleinkind.
Wo, ja, und die Zeit, wo Kaffee getrunken wird. Und diese beiden, Getränke aus unterschiedlichen Phasen des Reifens oder des Erwachsenwerdens werden auf eine faszinierende Weise miteinander kombiniert, so dass man bei demjenigen, der oder die es gerne trinkt, jetzt gar nicht mehr entscheiden kann, worin liegt jetzt eigentlich die Attraktivität, in dem Quantum Milch, also Kindheit, oder in dem Quantum schon erwachsen Kaffee, also. Und das bringt dieses Getränk zum Ausdruck, wenn man das so formuliert, dann sollte man natürlich mit hinzufügen, dass natürlich kein Mensch so einen Latte Macchiato bestellt. Ich möchte jetzt mal in zwei Phasen meines eigenen Lebens zu Hause sein. Nein, das sind Vorgänge.
Beim Kellner vermutlich nicht an, ja.
Ja, nicht? Das sind Vorgänge und das ist eben typisch für eine Disziplin wie die meine. Manche sagen ja auch, das ist eigentlich auch Psychologie, dem stimme ich gerne zu. Das ist typisch für diese Disziplin, die gleichsam jenseits der Selbstwahrnehmung der Handelnden auf die Gründe für ein Handeln den Blick richten muss. Und da ist das mit dem Latte Macchiato ist das ein bis auf den heutigen Tag wunderbares Beispiel.
Und der Befund jetzt, der Latte Macchiato-Befund, heißt es dann letztlich, dass wir nicht richtig erwachsen werden wollen? Wir immer noch die Milchanbindung an frühere Lebensphasen
ja,
brauchen?
Ja, die Schlussfolgerung würde ich so nicht ziehen. Aber man könnte sagen, die Jugend, dafür gibt es ja auch andere schöne Beispiele, ist im Grunde für diejenigen, die die Jugendphase hinter sich haben, eine ewige Attraktion. Also ich meine, was gibt es Schöneres, als jung zu sein? Und wenn wir dann beobachten, Leute, jetzt sage ich mal unserer Generation, die da irgendwie im Café sitzen und einen Latte Macchiato schlürfen, ja, dann ist da irgendwo auch so eine Sehnsucht nach einer Zeit, die man eben, ja, jetzt kann man auch sagen, leider Gottes, aber in gewisser Hinsicht ja auch Gott sei Dank hinter sich hat. Denn wir dürfen ja Jugend nicht romantisieren und sagen, das ist also eine ganz tolle Zeit. Es gibt andere Elemente der Jugendzeit, die extrem belastend sind. Und über die hat meine Disziplin auch nachzudenken.
Sie schauen nicht nur in die Küche, Tilman Allert. Sie blättern auch in Modejournalen. Sie interessieren sich für Designer, für Modeschöpfer, für Modeschöpferinnen. Karl Lagerfeld zum Beispiel oder auch Jill Sander. Was sehen Sie da, wenn Sie Mode sehen?
Ja, man sieht den Umgang der Menschen mit einer Unterscheidung, die sie nicht umgehen können, die wir nicht umgehen können.
Das ist sehr kompliziert ausgedrückt.
Ja, ich erläutere das jetzt die Unterscheidung zwischen Dekoration und Abstraktion. Und das ist vielleicht auch kompliziert, aber ist eigentlich ganz einfach. Dekoration bedeutet, ich mache mich also in einer Art und Weise schön, in der ich gleichsam sofort anderen Menschen auffalle. Und das kontrastiert mit Abstraktion. Ich verstecke mich sozusagen in der Kleidung. Und da sind wir schon bei den unterschiedlichsten Formen von Mode. Schöpfern oder Designer oder Moden, die kann man alle in dieses Kontinuum übersetzen. Und da können wir eben Designer unterscheiden, die kultivieren den Minimalismus. Also eben habe ich gesagt, die kultivieren die Abstraktion. Und es gibt Leute, also wie die Prada zum Beispiel, Muccio Prada, die grelle Selbstdarstellungsformen kultivieren, in Mode übersetzen natürlich, aber darin sozusagen eine grelle Selbstdarstellung kultivieren. Und von daher könnte man geradezu sagen, es gibt eigentlich gar nichts Interessanteres für die Soziologie als die Art, wie Menschen sich eine zweite Haut zulegen und wie sie sich in der zweiten Haut dem Gegenüber darstellen. Es geht immer um die Frage, wer bin ich für dich? Das ist die elementare Frage in allen Kommunikationen, mit denen wir es zu tun haben.
Früher konnten Stile ja relativ einfach zugeordnet werden, haben sich abgelöst. Aber heutzutage mit sehr viel Vintage und sehr vielen parallelen Trends geht doch eigentlich alles. Erkennen Sie denn da noch eindeutige, wie soll man sagen, Richtungen, wie man zum Beispiel eine Jill Sander mit ihren strengen Schnitten von einem Lagerfeld, der ja wirklich auch opulent sein konnte, wie man das unterscheiden konnte? Was sagt uns all dies? Ich bin eigentlich, wenn ich mich in Berlin oder Paris irgendwo hinsetze und nur schaue, eher verwirrt, weil ich finde, zu viel Information und ich weiß gar nicht mehr, was mir das alles sagen soll, wer sich wie darstellt.
Ja, gut, wie man das zu beurteilen hat, da würde ich erstmal sagen, das ist auch die Aufgabe meiner Disziplin, wenn Sie es in zwischenmenschliche Beziehungen übersetzen. Dann glaube ich Ihnen das nicht, wenn Sie sagen, Sie können das gar nicht einschätzen. Wir machen uns in 0, nichts, machen wir uns ein Bild vom Gegenüber. Und jetzt Ihr Hinweis auf die Pluralität der Stile, der muss versehen werden, denke ich, mit dem Zusatz, dass es doch für die Menschen darauf ankommt, sich in einer individuellen Kontur erkennbar zu machen und diese individuelle Kontur auch verlässlich, heute heißt das, glaube ich, nachhaltig erkennbar zu zeigen. Und da sind wir schon wieder bei der Variation von Stilen, die dann für jede Person sozusagen eine Art Aufforderung ist, ja, mit Udo Lindenberg formuliert, sein Ding zu machen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie sagen, dass wir immer in einem Kommunikationsprozess sind. Egal, ob wir kochen, ob wir im Restaurant sitzen, ob wir durch die Straße laufen, ob wir uns kleiden. Ja. Wir sind immer auf den anderen ausgerichtet.
Ja, aber nicht intentional, also nicht bewusst. Also wir gehen nicht, vielleicht in einem Bewerbungsgespräch wird das besonders deutlich. Aber Sie sprechen mich ja in meiner Disziplin an. Und die Disziplin, das versuche ich in meinen Veranstaltungen auch immer wieder deutlich zu machen, die geht von dieser Prämisse aus, dass es gar nicht anders geht. Aber jetzt klingt das so wie eine Anstrengung. Es ist eben auch wunderbar.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit dem Soziologen Tilman Allert. Herr Allert, Sie befassen sich wissenschaftlich auch mit dem Thema Familie. Die Familie, Fallstudie zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform, heißt Ihre Habilitation. Das ist quasi Ihr wissenschaftliches Meisterstück. Das erscheint demnächst in einer Neuauflage bei Mohr und Siebeck in Tübingen. Erstmal die Frage, privat praktizieren Sie auch die Lebensform Familie?
Ja, ich praktiziere sie, wenn ich Ihre Formulierung so aufgreifen darf. Ja, ich bin Familienvater, die Familie lebt im Taunus und also wir leben in einer, wenn ich das so sagen darf, in einer Normalität von Familienbeziehungen. Und wenn man sich jetzt als Soziologe mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich das Besondere an der Familie, dann gibt es eine ganz einfache und zentral wichtige Antwort. Das ist eine der wenigen Institutionen mit einer Imperfektionstoleranz. Also das mit einer Toleranz gegenüber Unvollkommenheit und Imperfektion. Wir bewegen uns ja in der modernen Gesellschaft in einem kontinuierlichen Austausch mit Experten. Wir haben ja das Gespräch begonnen, da sitzen allabendlich irgendwelche Virologen und die sagen, es brennt hier und da und dann sind wir brav, mehr oder weniger. Oder auch die Kochkunst ist sozusagen dominiert von kulinarischen Experten. Das sind nicht irgendwelche Leute, die da als Fernsehköche auftauchen, sondern die sind sozusagen professionalisiert. Wir leben also in einer Gesellschaft mit der scharfen Differenz zwischen Professionellen und Laien, könnte man auch sagen. Nun, in Eltern-Kind-Beziehungen sind wir legitime Laien. Also da gibt es überhaupt keine Expertise. Da kann man vielleicht irgendwie, wenn die Kinder auf die Welt gekommen sind, das eine oder andere Buch dazu lesen. Also wie mache ich das jetzt? Aber es hilft nichts. Wir sind im Umgang mit den Kindern und auch in der Liebe sind wir in kommunikativen Beziehungen, jetzt muss ich das nochmal so höchst umständlich ausdrücken, sind wir in Beziehungen, die im Grunde an der Stelle eine extreme Entlastung für alle bedeuten, weil sie die Imperfektion eigentlich tolerieren oder die Unvollkommenheit tolerieren und auch aufgetretene Unvollkommenheit eben, ja, wie soll ich sagen, wegstecken oder eben auch verstehen. Und gerade darüber begründet sich auch die Zuneigung zur geliebten Person. Das ist ja ganz interessant. Nun wird es aber noch komplizierter, weil man sich ja nicht in eine Unvollkommenheit verliebt. Die Liebe beginnt mit der Vorstellung, dass ich es mit einer idealen mit einem idealen Gegenüber zu tun habe. Und dann setzt also ein sehr, sehr komplizierter, für viele Menschen, ich will mich nicht ausnehmen, anstrengender, dynamischer Vorgang ein, die Idealisierung gleichsam in den Alltag oder mit dem Alltag zu versöhnen. Und der Alltag in der Liebe oder allgemein in der Familie ist ein Alltag einer Pausen. Großen Konfrontation mit Unvollkommenheit. Irgendwas macht man immer falsch.
Die Liebe beginnt mit Champagner und endet mit einem großen Kater. Das ist eine kleine Sottise.
Das sagen Sie, ja. Das sage nicht ich.
Ja, ich wundere mich über Ihr sehr positives Familienbild. Und deshalb bin ich auch so auf den Titel Fallstudie zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform gesprungen, als ich das damals entdeckt habe. Denn ich habe eher so beobachtet, also in meiner Generation Babyboomer, dass man oft einen negativen Blick auf Familie hatte. Also Familie als Zuchtanstalt von Neurosen, Psychosen, Unterdrückungen aller Art. Und jetzt kommen Sie und sagen, zugelassene Imperfektion. Also das haben Sie ja gerade
das habe ich schön erläutert.
Ausgeführt. Ja. Also ich bin überrascht, wie positiv Sie das sehen.
Ja, das ist jetzt keine Romantisierung, sondern es ist nur der Gedanke daran, dass wir in dieser Beziehungsform das große Potenzial einer Begegnung der Menschen untereinander vor uns haben. Die messen wir es nochmal an den anderen Beziehungen auf eine wunderbare Weise Regression oder Entlastung ermöglicht. Das muss man zusammen sehen mit dem von Ihnen jetzt hauptsächlich und immer wieder und empirisch betrachtet nicht ohne Grund ins Feld geführten, ja, häufig traurigen, ziemlich desaströsen Situation von Familienbeziehungen, also der Belastung. Aber man muss beides, also wenn ich jetzt sage, man muss, dann heißt das, in meiner Disziplin muss man beides zusammendenken und das ist mein entscheidender Einwand gegen viele Vorstellungen, die über Familie so verbreitet sind. In meiner Disziplin muss ich hinzufügen, man muss sehen, dass beides möglich ist. Und man darf nicht von vornherein sagen, die Familie ist sozusagen zum Untergang verdammt, weil sie immer nur dieses Ergebnis zeitigt. Ich gehe davon aus, es ist sozusagen die Gegeninstitution unserer Gesellschaft schlechthin. Das muss man eben sehen und ich bin immer darum bemüht, diese Argumentation auch in meiner eigenen Disziplin gegen viele Meinungen, die Sie jetzt hier exemplarisch auch vertreten haben, ins Feld zu führen.
Sie haben mir in der Vorbereitung zu dieser Sendung gesagt, es sei ein Buch jenseits aller Diversity-Modernismen. Kann man sich, Diversity ist also gesellschaftliche Diversität, Berücksichtigung von Interessen unterschiedlichster Gruppen, kann man sich eigentlich gegen diesen Trend, gegen diesen Mainstream stellen?
Nein, das kann man überhaupt nicht. Aber was ist Mainstream? Das ist erläuterungsbedürftig. Mainstream ist die, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, die extreme normative Pluralität von Lebensformen. So übersetzt heißt das, die Vielfalt der Möglichkeiten, mit denen wir es heute zu tun haben. Dazu gehören alle möglichen Formen von Partnerbeziehungen, die vor 50 Jahren noch scharf sanktioniert wurden. Heute leben wir, und ich füge ausdrücklich hinzu, Gott sei Dank in einer Zeit, in der alles zugelassen ist, in der alles normativ möglich ist. Lesbische Beziehungen, homosexuelle Beziehungen, Diversity aller Art. Also das ist überhaupt keine Frage, dass die Soziologie sich nicht etwa dagegen sträubt, sondern die Soziologie, so wie am Anfang ausgeführt, hat sich mit nichts anderem zu beschäftigen als mit der Frage, wie kommen die zustande, solche Beziehungen, und welche sind die möglichen Folgen. Insofern ist die Unterstellung, dass ich mich da irgendwie gegen wehre, die ist insofern nicht ganz richtig. Es geht aber, und da haben wir, denke ich, hier in dieser Sendung gar nicht die Zeit, lange darüber nachzudenken. Es geht aber um die Frage, wie begreift man das, was geschieht? Und das, was da geschieht, ist zunächst mal auf der normativen Ebene, wie ich gesagt habe, begrüßenswert. Es gibt, also du liebe Güte, unsere Generation ist in einer Zeit aufgewachsen, wo es den Paragraphen gab, nachdem man irgendwie verpflichtet war, bei einer Hotelübernachtung den Kuppelparagraphen, also abenteuerlich, das ist, Gott sei Dank, ist das alles Geschichte.
Familie, Fallstudie zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform. Ihre eigene Familie, Tillmann Annert, ist ja auch ein wunderbares Beispiel für sehr viel Unverwüstlichkeit. Ihr Vater, in Aserbaidschan geboren, musste im Laufe seines Lebens den Namen 4-mal wechseln. Er kam unter abenteuerlichen Umständen während der Russischen Revolution nach Deutschland, um Medizin zu studieren. Hat Sie das geprägt?
Prägung vielleicht wäre übertrieben. Also, und wenn es eine Prägung war, dann war sie mir als Prägung nicht bewusst. Es spielt eine große Rolle, diese kulturelle Vielfalt, aber die ist mir sozusagen geschenkt worden durch den Umstand, dass ich da einen, heute würde man sagen, einen Migranten als Vater habe. Aber der Weg zur Soziologie ist nicht unmittelbar darüber entstanden. Das wäre also herbeigeholt. Es ist nur eine interessante Nuance einer Familiengeschichte, aber für welche Familiengeschichte gilt das eigentlich nicht, dass sie, wenn man sie in einem Drei-Generationen-Modell oder in einer Drei-Generationen-Perspektive betrachtet, dass sie unglaublich interessant ist. Also wenn wir nur anschauen, mit welchen Vornamen wir rumlaufen und das in einer Drei-Generationen-Perspektive einmal durchspielen, da ist jede Familie so unglaublich interessant, dass es dazu nicht eines muslimischen Vaters bedarf.
Aber bleiben wir nochmal bei dem muslimischen Vater und dem soziologischen Sohn. Sind Sie nicht eigentlich prädestiniert, um bei Fragen der Integration, die unsere Gesellschaft ja auch sehr beschäftigen, mit Rat und Tat da in aktuelle Debatten einzugreifen? Haben Sie da nicht ein bisschen mehr Expertise als andere?
Ja, das darf ich von mir insofern behaupten, als ich nun schon seit einiger Zeit mich besonders mit dem Islam beschäftige und auch Stellungnahmen publiziert habe zu der für Deutschland ja einzigartigen und, ich füge hinzu, komfortablen Situation einer sehr folgenreich institutionalisierten Islamausbildung, in Klammern Imame und im Islam geschulte Lehrerinnen und Lehrer. Das ist ja verglichen mit anderen europäischen Ländern einfach unglaublich fortschrittlich, wie wir das in Deutschland bewältigt haben. Und da kann man sagen,
aber das existiert doch erst in Ansätzen, die Imam-Ausbildung in Deutschland.
Es existiert in Ansätzen, wenn wir dürfen nicht ungeduldig sein. Und wir müssen, denke ich, immer auch eine vergleichende Perspektive in Erinnerung rufen. Schauen Sie, dieses Frankreich, das schaut voller Bewunderung auf Deutschland. Und von Macron bis seine Minister fragen die sich, wie macht ihr das eigentlich in Deutschland? Also die laufen, wenn man so will, dem deutschen Modell mit einer erheblichen Verspätung hinterher.
Können Sie das deutsche Modell noch mal kurz skizzieren?
So das deutsche Modell ist erstmal, was den Umgang mit dem Islam betrifft, dadurch raffiniert, so möchte ich es mal nennen, dass sehr früh die Ausbildungsinstitutionen Universität sich bemüht haben, an den, wenn ich richtig erinnere, an drei Orten, die Selbstisolation des Islam oder der islamischen Kultur aufzubrechen und an der Stelle, wo es um die theologische Auseinandersetzung mit dem Islam geht, die islamische Kultur an die europäische Kultur, wenn man so will, anzukoppeln oder eine Auseinandersetzung mit ihr zu beginnen. Und da ist die deutsche Universität und die deutsche Intelligenz, um mal so zu sagen, eigentlich an vorderster Front beteiligt mit großartigen Beiträgen. Ich erinnere an die ja in Deutschland preisgekrönte Kollegin Angelika Neuwirth, die mit einer bahnbrechenden Studie eben darauf hingewiesen hat, der Islam gehört insofern nach Europa, als der Koran ein Text der europäischen Spätantike, so der Titel ihres Buches, bezeichnet werden muss. Und daran sieht man schon an dieser Formulierung, ein Text der europäischen Spätantike, das sehr nachhaltige Bemühen, den Islam und die islamische Kultur nicht zu exotisieren. Also nicht zu einer Exotik, mit der wir nichts zu tun haben.
Aber hilft es jetzt der Grundschullehrerin in Berlin-Kreuzberg weiter, die das Problem hat, dass sie Mädchen in ihrer Klasse aus religiösen Gründen in Anführungszeichen nicht mit in den Schwimmunterricht nehmen kann?
Ja, das hilft ihr. Das hilft ihr insofern.
Also insofern müssten Sie mich jetzt überzeugen.
Ja, das tue ich gerne. Das hilft ihr insofern, als über diese Wege, Sie haben vorhin schon die Ungeduld artikuliert und ich habe die Geduld angemahnt. Das hilft ihr auf lange Sicht, weil wir über die theologische Auseinandersetzung mit dem Islam den Weg gehen, den solche Kollegen wie Herr Korchide in Münster seit langem ja fordern, eine Art moderaten Islam auch in der Ausbildung einzurichten oder zu verbreiten. Und insofern vielleicht nicht unmittelbar dieser Lehrerin, die Sie angesprochen haben. Aber wer sind wir denn? Wir müssen an die nächste Generation denken. Und da kann man sagen, wenn das so weitergeht in der Sorgfalt, in der die Islamausbildung jetzt über deutsche Universitäten in die Schulen kommt, ja, dann können wir dankbar sein. Und schauen wir doch in die Nachbarländer, da sieht das ein bisschen finsterer aus, leider Gottes.
Morgen ist Nikolaus. Timon Allert, stellen Sie heute Abend die Stiefel raus?
Ich stelle die Stiefel nicht raus, aber Sie sprechen diese wunderbare Zeit einer ewigen Präsenz in der Küche an. Also das Plätzchenbacken steht längst an und das ist das, was geschehen wird. Aber es liegt noch gar nicht so lange zurück. Unsere Kinder sind über 20 und über 30. Die Zeit liegt noch gar nicht so lange zurück, dass in der Tat die Stiefel vor die Tür gestellt wurden und die Kinder geguckt haben, was denn im Stiefel drin ist. Ja, ich freue mich riesig auf diese Zeit.
Was backen Sie genau?
Springerles. Wir haben 20 Jahre am Fuße der Hohenzollernburg gelebt. Also die Springerle natürlich Vanillekipferl, Florentina und was es sonst an schönen Plätzchen gibt. Und das ist das Programm für die nächsten Wochen auf jeden Fall.
Dann wünsche ich gutes Gelingen und sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Timon Allert.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen.